Wir haben im Endeffekt seit Anfang der 2000er Jahre europäische Rechtsregeln, die auch verbindlich sind. Also das GEAS ist ja nicht neu. Es gibt ein GEAS bereits seit 2003, 2004 mit den Dublin-Regeln, der Ausnahmerichtlinie und vielen anderen Aspekten, die immer zugleich, muss man sagen, in Europa ein System der verstärkten Offenheit gegenüber Schutzsuchenden ermöglicht haben und gleichzeitig der verschärften Abschottung. Also dieses GEAS war von Anfang an hochgradig ambivalent.
Das sagt Maximilian Pichel, Professor für Recht der sozialen Arbeit an der Frankfurter Universität of Applied Science, und zwar bei einer Veranstaltung in Freiburg. Das war diesen März. Am 12. Juni trat dann die bereits 2023 beschlossene Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems in Kraft. Lars, du hast aus dem Vortrag von Maximilian Pichel diese O-Töne mitgebracht, die sehr klar, finde ich, auf den Punkt bringen, was das neue GEAS beschert, beziehungsweise für geflüchtete Menschen auch an Repressionen bedeutet.
Genau, mit dem neuen GEAS erleben wir die massivsten Asylrechtsverschärfungen der letzten 30 Jahre. Und Maximilian Pichel hat zu Beginn nochmal historisch darauf geschaut, wie es dazu kommen konnte. Er sieht 2015 als Wendepunkt, denn vorher stand das Thema Migration für viele EU-Mitgliedstaaten gar nicht so zentral auf der politischen Agenda. Das neue GEAS sei also auch eine Reaktion auf den Sommer der Migration 2015 und durchaus erfolgreiche Kämpfe der Zivilgesellschaft gegen die repressiven Aspekte des EU-Asylrechts.
Und man muss zugleich sagen, bis zum Sommer 2015 gab es durchaus einige erfolgreiche Kämpfe in der Zivilgesellschaft und unter Anwältinnen und NGOs gegen die repressiven Aspekte des EU-Asylrechts. Und es gab wirklich Erfolge. Also man hatte es geschafft, dass Menschen nicht einfach nach Griechenland abgeschoben werden dürfen, dass Menschen nicht einfach nach Libyen abgeschoben werden dürfen, dass die Abschiebehaft sehr streng reglementiert wurde, dass mehr Bleiberechte geschaffen wurden. Und dann kam natürlich 2015 aber der Backlash. Die EU-Mitgliedstaaten haben dann gesehen, Migration ist jetzt auf der Top-Agenda. Man muss wirklich sagen, für viele Mitgliedstaaten war das Migrationsthema vor 2015, das lief unter ferner Liefen. Das hatte man gar nicht so im Fokus. Ungarn beispielsweise, was sich ja heute als großer Abschottungsweltmeister inszeniert, in Ungarn spielte Migration vor 2015 gar keine Rolle im politischen Diskurs. Ja, das hat sich erst 2015 dann massiv verändert. Und das war in vielen anderen Staaten auch so. Und dann hat die EU-Kommission gesagt, okay, wir müssen dieses GEAS jetzt einmal grundlegend reformieren. Wir verändern alle Vorschriften und legen Pläne vor. Und diese ersten Pläne der Kommission waren schon sehr repressiv und wurden mit der Zeit immer repressiver.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich ganz gut daran, wie ein Bündnis von mehr als 50 Organisationen dann ja die damalige Bundesregierung aufgefordert haben, von den Plänen zur Reform von GEAS definitiv abzulassen. Das war so kurz vor dem Treffen der EU-Innenministerin im Juni 2023. Und damals appellierte das Bündnis vor allen Dingen an Innenministerin Nancy Faeser von der SPD, diese humanitäre Verantwortung, die sie eigentlich hat, der gerecht zu werden und keinem europäischen Kompromiss auf Kosten des Flüchtlingsschutzes zuzustimmen. Ja, und den eigenen Koalitionsvertrag vor allen Dingen auch ernst zu nehmen.
Denn im Koalitionsvertrag hatte sich die Ampelregierung zum Ziel gesetzt, einen, ich zitiere, Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik einzuleiten. Gesprochen wurde darüber, das Leid an den Außengrenzen zu beenden und bessere Standards in Asylverfahren zu etablieren. Tatsächlich waren die Pläne der EU-Kommission zur Reform des GEAS damals von diesen Zielen weit entfernt. Beobachterinnen gingen zunächst nicht davon aus, dass es zu einer Einigung kommen würde, und auch Maximilian Pichel tat das nicht.
Kurz zur eigentlichen zentralen Kritik: Mit den geplanten Grenzverfahren befürchtete das Bündnis, dass Asylanträge künftig nicht mehr fair geprüft werden, denn die Verfahren würden ja dann direkt an den EU-Außengrenzen stattfinden, und zwar oft unter haftähnlichen Bedingungen. Anstatt der Prüfung eben individueller Fluchtgründe, könnten Menschen so viel leichter in sogenannte sicher sichere Drittstaaten abgehoben werden. Und damit wäre das Versprechen gebrochen, jeden Asylantrag einzeln und gründlich zu prüfen. Tja, und was ist dann passiert?
Und dann gab es aber wirklich einen Gamechanger. Die deutsche Bundesregierung unter der Ampel ist 2023 auf die repressive Linie der EU-Kommission umgeschwenkt. Auch mit Zustimmung der Grünen, ja, im Wesentlichen. Und jetzt war die Frage, wie kriegt man noch die anderen Staaten mit rein? Und ich würde sagen, ein Gamechanger war, da gab es noch so die Pressebilder, wie Olaf Scholz persönlich zum Gipfel fährt und mit Giorgia Meloni Hände schüttelt und man sagt, wir arbeiten jetzt zusammen, ja, in dieser Migrationsfrage. Und damit war dann der Weg frei, man hatte eine qualifizierte Mehrheit im Rat und konnte dann in die Verhandlungen mit dem Parlament einsteigen. Und das Parlament, was damals noch liberaler aufgestellt war als heute, hatte an einigen Punkten gesagt, wir wollen menschenrechtliche Korrekturen und wir wollen ein paar Dinge anders haben als das, was der Rat will. Wir wollen nicht, dass Kinder inhaftiert werden. Wir wollen, dass die Geflüchteten mehr Rechte behalten. Und da muss man sagen, das Parlament hat sich wirklich fast gar nicht durchsetzen können in den Verhandlungen. Und was wir jetzt am Ende haben, ist ein wirklich sehr massiv repressives System, die schärfsten Asylrechtsverschärfungen in Europa der letzten 30 Jahre. Und das war auch nur möglich, weil ab 2015 sich in Europa immer stärker extrem rechte Parteien in den nationalstaatlichen Wahlen durchsetzen konnten. Also es gab da wirklich sehr viele rechte Regierungen, die dann auch die Mehrheitsverhältnisse im Rat verändert hatten. Das ist schon sehr wesentlich dafür, dass diese Migrationspolitik so verschärft wurde.
Ja, die Debatte der EU-Kommission kreist immer auch um Ziele, die über das Asylrecht hinausgehen. Den Erhalt der Binnenfreizügigkeit im Schengen-Raum, weniger Streit unter den EU-Mitgliedstaaten über den Umgang mit ankommenden MigrantInnen und Geflüchteten. Und dann wollte man sich selbst unbedingt liberal geben und ein liberales Gesicht wahren, sich sozusagen reinwaschen und alles, was repressive Praxis ist, vor die Außengrenzen verlagern.
Es gab drei Ziele, die die EU-Kommission verfolgen wollte mit dem EAS. Und da kann man sagen, man teilt diese Ziele nicht, aber es gab drei Ziele. Und das erste Ziel war, das war für die Kommission total wichtig, wir wollen die Schengener Binnenfreizügigkeit erhalten. Wir wollen, dass die Leute in Europa frei reisen können. Ja? Keine Grenzkontrollen. Und da muss man einfach sagen, dieses Ziel ist überhaupt nicht erreicht worden. Wir haben weiterhin Grenzkontrollen. Das wissen alle ganz genau. Die versuchen in andere EU-Staaten den Urlaub zu fahren. Es gibt die Kontrollen in den Zügen. Und die Bundesregierung hat gerade erst angekündigt, sie wollen auch bis nächstes Jahr die Grenzkontrollen verlängern, trotz des Inkrafttreten des GEAS. Das zweite Ziel der Kommission war, wir wollen einen großen Konsens unter den EU-Mitgliedstaaten. Wir wollen, dass es nicht mehr so viel Streit gibt um die Migration. Und da muss man auch sagen, das hat auch nicht wirklich funktioniert. Nach dem Inkrafttreten des GEAS haben ganz viele Staaten gesagt, wir machen unser eigenes Ding. Italien, ja, will eigene, ja, sozusagen Lager in Albanien errichten. Polen hat eine liberalere Regierung bekommen, die aber konsequent den harten Kurs der rechten Regierung fortsetzt. Da gibt es kaum Unterschiede, ja, zu der PiS-Regierung vorher. Die setzen auch das Asyl aus, die sorgen nicht für eine Deeskalation an der polnisch-belarussischen Grenze. Also ganz viele Staaten sind aus diesem vermeintlichen Konsens, der eigentlich noch nie einer war, komplett ausgeschert. Und das dritte Element, das dritte Ziel der Kommission war, wir wollen ein liberales Europa erhalten, deswegen verschärfen wir Migration, also liberal nach innen, hart nach außen und dadurch schwächen wir die extrem rechten Parteien. Da muss man sagen, das hat auch nicht funktioniert. Also es gibt in vielen Staaten weiterhin große Zugewinne für rechte Parteien bei Wahlen, manchmal verlieren sie auch, aber insgesamt gibt es natürlich einen autoritäreren Kurs in Europa. Also in keinster Weise hat das dazu beigetragen, rechte Kräfte in Europa zu schwächen. Ganz im Gegenteil, die sind massiv gestärkt. Also drei Ziele verfolgt, dreimal gescheitert.
Wenige Tage bevor GEAS in Kraft getreten ist, habe ich mit Geflüchteten aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung hier in Freiburg sprechen können. Wir hatten mit einer Gruppe von Leuten auf eine Sendung gemacht zum Thema Hoffnung und daraus hier ein kleiner Ausschnitt.
Wenn ich meinen Alltag im deutschen Asylsystem beschreiben müsste, dann so: frustrierend, voller Angst und schlafloser Nächte. Es gibt keinen Unterschied zu einem Leben im Gefängnis. Ich habe mir das Leben hier ganz anders vorgestellt. Das Asylsystem, ja, wie soll ich es beschreiben? Eigentlich fehlen mir die Worte. Wenn wir den Menschen, die uns in dieses System gesteckt haben, nur ein einziges Mal zeigen könnten, wie es sich anfühlt, hier zu leben. Wenn sie nur für eine Woche in einem Heim leben würden, dann würden sie ganz schnell verstehen, dass das hier kein lebenswertes Leben ist. Es ist schwer, sehr schwer. Obwohl ich noch minderjährig bin, habe ich schon viel erlebt. Und ich habe das Gefühl, schon alles verloren zu haben, obwohl mein Leben jetzt erst beginnt. Was mir am meisten wehtut, ist, dass ich keinen Bezug zu meinen Gefühlen finde. Einfach, weil ständig etwas passiert. Manchmal weine ich oder bin gestresst. Beweg dich oder lächle, ganz egal. Mit einem Finger zeigend fragen sie mir alle die gleichen Fragen, aber ich finde mich in nichts wieder. Das, was wir hier in den Lagern erleben, ist sehr schlimm. Und es ist schwer, überhaupt darüber zu sprechen. Ich persönlich bin seit einem Jahr in einer Asylunterkunft und ich habe alles versucht, um zum Deutschkurs zu gehen oder die Sprache zu lernen. All meine Anträge wurden abgelehnt. Alles wird abgelehnt. Plus on me laisse dans un camp en train de dormir. Dir bleibt nichts übrig, als den ganzen Tag im Asylheim zu bleiben und zu schlafen. Wie soll man da nicht auf dumme Ideen kommen? Je länger du herumhängst und nichts zu tun hast, desto mehr veränderst du dich.
Veni, eux-mêmes voient comment nous vivons dans les camps d'asile. Ils vont comprendre que vraiment
Wenn die Leute, die hier Entscheidungen treffen, sich verkleiden würden, um nur einmal zu erleben, was wir durchmachen, sie würden sofort verstehen, dass sich das System ändern muss. Als wir endlich hier ankamen, dachten wir, wir wären in Sicherheit. Aber jetzt fühle ich mich immer öfter unwohl. Ich bin so enttäuscht von den Behörden und hätte nie gedacht, dass man mir im Asylverfahren die Fragen stellen würde. Was wäre, wenn man dich in dein Land zurückschicken würde? Da habe ich nur geantwortet, wie soll das gehen? Wie soll Gott das zulassen? Ich bin doch über das Mittelmeer hierher gekommen. Wir haben doch alles riskiert, um hier anzukommen. So viele Menschen sind ertrunken, ganz zu schweigen von meinen Brüdern, die ich im Meer verloren habe. Das ist doch kein Scherz hier. Ich habe Beweisvideos auf meinem Handy. Ich kann sie euch doch zeigen. Ich dachte, sobald ich hier Asyl beantrage, kann ich schnell als einfacher Bürger, der hier arbeitet und Steuern zahlt, ein ganz neues Leben beginnen. Eine kleine Familie gründen und zeigen, dass wir bereit sind, hart für unser Glück zu arbeiten. Aber stattdessen leben wir im Dublin-Abkommen. Viele von uns sind frustriert. Einige haben sich das Leben genommen. Davon hören wir regelmäßig in den Nachrichten. Wenn die PolitikerInnen uns eine Chance geben würden, könnten wir ihnen zeigen, wie hart wir bereit sind zu arbeiten.
Be calling a fat, but in the mulano, in annual besuit, but they'll be doing the whole echo. They might be jay, come calling fake, don't be soon. In the old back, come. gouvernement tarakou amon bijele dum pourto sel loyekou barati je ferene amankatikou ni olel tuta kono kulunka kupi bakono fakaso la jawya nyimba kono na koduma silo mba ni olel tuta kono.
Was ändert sich jetzt durch das neue GEAS eigentlich für die Betroffenen? Darum ging es in der zweiten Hälfte von Maximilian Pichels Vortrag.
Ich will das mal an so ein paar, an zwei Flüchtlingsbiografien, die fiktiv sind, mal durchspielen. Nehmen wir mal eine iranische Geflüchtete, ja, nennen wir sie mal Reza. Und nehmen wir auf der anderen Seite einen togolesischen Flüchtling, nennen wir ihn Kofi. Jetzt schafft es Reza vielleicht in die EU und kommt in Griechenland an. Sie ist Iranerin. Sie kommt dann erstmal, und das ist jetzt ganz neu im neuen GEAS, in ein sogenanntes Screening-Verfahren. Screening heißt, Reza kommt an und staatliche Mitarbeiterinnen der griechischen Behörden und auch europäischer Behörden mit Unterstützung des EU-Asylbüros, die gucken erstmal, wer ist denn das? Was hat die Person für eine Identität? Ist die vielleicht eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Europa? Man nimmt die Fingerabdrücke. Man schaut auch nach, hat die Person irgendwelche Vulnerabilitäten? Und da muss man aber sagen, dieses Screening, das sollte innerhalb von 7 Tagen durchgeführt werden. Und da habe ich schon die Befürchtung, dass viele Leute mit wirklich krassen Verfolgungsgeschichten mit Foltererfahrungen aus den Raster fallen, weil die gar nicht in der Lage sein werden, ihre Geschichten zu erzählen. Nach diesem Screening-Verfahren wird dann geguckt, auf welches Verfahren bringen wir dann die Person, auf welchen Verfahrenstrack. Da gibt es jetzt unterschiedliche. Ein Verfahrenstrack ist das sogenannte Grenzverfahren. Grenzverfahren heißt, ist ein beschleunigtes Verfahren. Die Person muss sich aufhalten an dem Ort, wo sie ist. Das wird mit einer de facto Inhaftierung einhergehen, weil wenn ein Staat irgendwie sicherstellen will, dass jemand irgendwo bleibt, dann wird man das in der Regel mit Inhaftierung machen. Und das Grenzverfahren ist erstmal da für alle Leute aus Staaten, die europaweit keine guten Erfolgsaussichten im Asylverfahren haben. Da wird gesagt, im Durchschnitt, wenn im Durchschnitt aus einem Staat die Antragsteller nur in unter 20% der Fälle Erfolg haben im Asylverfahren, dann kommen die in das Grenzverfahren rein. Reza mit einem hohen Erfolgschance wird da wahrscheinlich nicht reinkommen in so ein Grenzverfahren. Ja? Die würde sehr wahrscheinlich in ein Verfahren reinkommen, wo geprüft wird, was hat sie eigentlich erlebt und wo aber auch geprüft wird, können wir sie verteilen in einen anderen Mitgliedstaat. Weil das ist auch neu, es gibt jetzt den sogenannten Solidaritätsmechanismus. Was wir jetzt haben im GEAS, nennt sich flexible Solidarität. Und flexible Solidarität heißt, die Staaten haben die Möglichkeit, aus 3 Dingen auszuwählen. Entweder, ich sage jetzt mal aus der Perspektive von Deutschland, entweder wir nehmen Reza aus Griechenland auf in Deutschland. Also wir nehmen Flüchtlinge auf. Oder wir geben Griechenland Geld, dass die Reza gut unterbringen können. Oder wir schicken Logistik, Material und Personen nach Griechenland, um die im Asylverfahren zu unterstützen. Ja? Oder auch im Grenzschutz. Das ist auch möglich. Reza könnte die Möglichkeit haben, in Griechenland jetzt Asyl zu bekommen, oder sie könnte die Möglichkeit haben, nach Deutschland überstellt zu werden, wenn Deutschland sagt, theoretisch, wir nehmen ein paar Leute auf und Iranerinnen wollen wir aufnehmen. Könnte sein, ja.
Ja, dieses Durchdenken von Flüchtlingsbiografien scheint mir schon sehr hilfreich, einfach mal um zu erklären, was das neue GEAS konkret bedeuten kann.
Ja, denn Begriffe wie etwa Solidaritätsmechanismus klingen ja erstmal nicht nach dem, was an institutioneller Gewalt dahinter stecken kann, welche Hin- und Herschiebereien von Menschen hier möglich werden, die Schutz suchen und nach den Strapazen der Flucht auch dringend benötigen und wie das faktische Recht auf Asyl damit durchlöchert und ausgehebelt wird.
Jetzt nehmen wir mal Kofi, den togolesischen Geflüchteten, der ist nicht in Griechenland angekommen, der ist aber am Frankfurter Flughafen möglicherweise angekommen. Oder er ist angekommen über die bayerische Grenze, hat sich über Italien durchgeschlagen, wird in Bayern abgefangen und kommt dann in ein Grenzverfahren am Münchner Flughafen oder in der Nähe von Rosenheim. wird also auch ja, in ein Screening-Verfahren reingepackt und dann wird gesagt, Kofi, du hast weniger Chancen auf Asyl in Europa, du bleibst im Grenzverfahren. Dieses Grenzverfahren läuft dann 12 Wochen lang höchstens ab und dann soll da eine Entscheidung gefällt werden. Und wenn die negativ ist, dann kommt Kofi in das Grenzrückkehrverfahren und soll abgeschoben werden. Bleibt die ganze Zeit in diesem Verfahren drin, an diesem Ort. Und jetzt kommt die neue Rückführungsverordnung. Was machen wir jetzt mit Kofi, dem togolesischen Geflüchteten? Deutschland fragt an in Togo, wollt ihr den zurücknehmen? Ja? Jetzt hat Kofi keine Papiere dabei. Und dann sagt der togolesische Staat, wir wissen nicht, ob das jemand von, aus unserem Staat ist, wir nehmen den nicht zurück. Und jetzt sagt Innenminister Dobrindt, wir wollen aber alle Leute raus haben. Diese neue Rückführungsverordnung ermöglicht jetzt, dass Deutschland sich auf die Suche macht nach einem Staat, der sagt, wir nehmen alle Leute, die ihr habt, aus und schieben die dann ab. Und jetzt gesetzt den Fall, Deutschland findet so einen Staat, das wird sehr schwierig sein, aber gesetzt den Fall theoretisch, da ist aktuell Uganda im Gespräch. Man sagt, Uganda, ihr nehmt alle unsere Leute, egal ob die eure Staatsangehörigkeit haben, ja? Kofi aus Togo war vielleicht nie in seinem Leben in Uganda. Wir schicken dich jetzt aber nach Uganda und Uganda sorgt dann dafür, dass du aus Uganda nach Togo abgeschoben wirst. Das sind die sogenannten Return Hubs. Also, Kofi kommt vielleicht dann, je nachdem, nach Uganda oder nach Togo, ja, je nachdem, wie das ausgeht. Es kann aber auch sein, dass man es doch nicht schafft, Kofi abzuschieben. Und was dann passiert, dann ist Kofi wie jetzt auch im sogenannten Dublin-Verfahren. An dieser grundsätzlichen Idee, der Staat der ersten Einreise ist zuständig für die Asylverfahren, daran ändert sich nichts.
Was Pichel hier über Rückführungsverordnungen erzählt, erinnert mich an einen Beitrag von Christian Jakob in unserer Zeitschrift, also in der IZ3W von Februar 2024. Er schrieb, Schutzgarantien wären schnell ausgehebelt. Staaten wie etwa die Türkei schieben massenhaft in Regionen ab, in welche die EU selbst viele Geflüchtete nicht abschieben darf, etwa Syrien oder Afghanistan.
Und völlig offen und ungeklärt ist ja nach wie vor, was mit Abgelehnten geschehen sollen, die nicht in ihr Herkunftsland zurückgeschoben werden können. Bleiben sie, um bei Pichels Beispiel zu bleiben, in Uganda? Und wenn nicht, wo dann?
Ja, und daher die Pläne, Ländern wie Uganda oder Ruanda eine Kompensation anzubieten, wenn sie die Abgeschobenen eben aufnehmen. London hat da mit Ruanda ja verhandelt und die Niederlande verhandeln gerade mit Uganda einen Plan, sozusagen ein Testprojekt für einen solchen Hub.
Allerdings hat die Afrikanische Union schon 2019 einen Grundsatzbeschluss gefällt, nachdem keines ihrer Mitglieder bei Asylexternalisierungsmodellen mitzieht. Ruanda setzt sich über diesen Beschluss jedoch hinweg.
Und jetzt bleiben wir bei Kofi. Kofi ist über das Mittelmeer geflohen und ist in Italien angekommen und reist jetzt weiter nach Deutschland und schafft es in Rosenheim, also wird in Rosenheim abgefangen. Und wird denn da erstmal in dieses Grenzverfahren reingepackt. Man kriegt ihn nicht abgeschoben, dann kommt er ins Dublin-Verfahren. Eine wesentliche Änderung zum aktuellen System ist, Kofi kriegt in Deutschland keine sozialen Leistungen mehr. Ja, das ist aktuell so. Wer im Dublin-Verfahren ist, kriegt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Jetzt aber nach dem neuen GEAS, Kofi kriegt gar nichts mehr. Keine sozialen Leistungen mehr. Nun, noch 2 Wochen sogenannte Überbrückungsgelder. Er kann sich 2 Wochen in Deutschland über Wasser halten und soll dann bitte selber nach Italien wieder zurückkehren. Was jetzt aber neu ist, ist, dass die Bundesregierung was ganz Eigenes erfunden hat, was im GEAS gar nicht drinsteht. Und das sind die sogenannten Dublin-Sekundär-Migrationszentren. Was ein verrückter Name.
Wenn man die Folgen der GEAS-Regeln ansieht, dann fallen einem doch schnell folgende Worte ein. Es geht darum, Leben zu machen und sterben zu lassen. Das sagte einmal der Philosoph Michael Foucault in einer Vorlesung über Biopolitik. Ein anderes Zitat von ihm beschreibt, dass Macht nicht nur über Gesetze ausgeübt wird, sondern ganz konkret über die Kontrolle, Disziplinierung und Verwaltung menschlicher Körper. Damals hat Foucault zwar nicht an die Migrationspolitik gedacht oder darüber geschrieben. Seine Analysen bezogen sich vor allem auf Gefängnisse, Schulen, Kasernen, Krankenhäuser.
Dabei passt Foucault hier sehr gut. Grenzverfahren und Haft machen den Körper zum Gegenstand staatlicher Kontrolle. Foucault beschreibt, dass moderne Macht nicht nur durch Verbote oder Gewalt wirkt, sondern durch Verwaltung, Kategorisierung und Kontrolle von Körpern. Auf die Migrationspolitik übertragen, lassen sich einige Parallelen ziehen. Menschen werden an Grenzen registriert, identifiziert und biometrisch erfasst. Der Zugang zu Rechten hängt von rechtlichen Kategorien ab.
Es gibt eine neue Krisenverordnung, die sagt, wenn ganz viele Leute nach Europa kommen, dann können wir die Standards noch mal mehr nach unten senken, wenn wir so eine Krise ja aktivieren. Es gibt viel, 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 viel mehr noch an Schlechtigkeit in diesen Regelungen. Es gibt ein paar wenige Verbesserungen, aber die sind marginal, würde ich sagen, angesichts der massiven Verschärfungen, die wir da haben. Und da muss man wirklich sagen, das wird jetzt wirklich ein Schnitt ab Juni 2026. Da stellt sich Europa anders auf in der Asyl- und Migrationsfrage. Und da wird sich auch zivilgesellschaftliche Gegenwehr, Rechtskämpfe, anwaltliche Kämpfe, wissenschaftliche Auseinandersetzungen nochmal ganz anders aufstellen müssen.
In times like this, it can feel easier to focus on what divides us. Different opinions, different struggles, different lives. But history has always shown that people move forward not alone, but together. Hope begins to grow the moment we remember that we are connected. Unity does not mean we all think the same way. It means we choose to listen before judging. It means helping a neighbor, supporting a friend, or standing beside someone who feels forgotten. Small acts of kindness may seem ordinary, but together they become powerful. Every community carries unseen burdens. Some people are fighting loneliness, others are carrying grief, uncertainty, or fear about the future. Yet, even in difficult moments, there is strength in knowing someone cares enough to stand with you. When people come together with compassion and purpose, change becomes possible. Streets become safer, voices become stronger, futures become brighter. Hope is not something we wait for. It is something we build through understanding, courage, and through each other.
Eddembe si kye kintu kye tulindirira, wabula ekintu kye tuzimba. Okuyita mu ntegeeragana n'obumalirivu n'okubeera awamu.
Was ihr jetzt am Ende gehört habt, ist ein kleiner Text von unserer Austauschjournalistin aus Uganda, Eunice Nangobi. Den hat sie geschrieben im Rahmen der Radiosendung Hope.